Hallo Thorsten.
Hallo Alex. Ja, jetzt sind wir wieder bei einem Teil 2.
Ja, ging nicht anders.
Teil 2 von Folge 40.
Ja.
Ja, aber es war ja auch viel Lustiges und Spannendes zu erzählen im ersten Teil. Und ich behaupte mal, dass wir auch im zweiten Teil mit unserer TDK SAX 90 Ende 88 aufgenommen, wahrscheinlich Anfang 89, ein bisschen was Spannendes erzählen können. Und wir hatten ja im ersten Teil irgendwie, Bush 88 irgendwie dann hier Präsident wurde, also Senior.
Ja.
Da haben wir dann die
US-Präsidenten und die Bundeskanzler genannt, alle, gell? So war es doch. Ja.
Sollen wir heute mal mit den, die uns betreffenden Bundespräsidenten loslegen?
Ja, das könnte man machen, aber da hat man schon weniger Erinnerungen dran. Also ich musste jetzt wirklich ein bisschen nachdenken.
Könntest du, hast eine Idee, weil du bist ja 68er Jahre.
Ja, ja,
das
ja.
Heißt, wer war denn noch zu deiner Zeit?
Also einer von beiden auf jeden Fall, oder beide, an beide kann ich mich noch erinnern, an den Herrn Heinemann und an den Lübcke.
Ja, aber und Lübcke der war ja sogar bis 69.
Ja,
und,
ja.
Also der Lübcke und dann kam der Gustav.
Ja, genau. Und dann, wo ich als Kind, fand ich das Gesicht recht prägnant, Walter Scheel.
Ja, genau.
Mit den weißen Haaren dann in der Endphase vor allem.
Ja, hatten die denn nicht am Schluss alle weiße Haare?
ja, irgendwie schon, gell? Ja.
Weil du musstest ja alt sein eigentlich dafür, in der Regel.
Ja. Karl Carstens weiß ich noch, Richard von Weizsäcker.
Vor allem der war richtig lange.
Der hat zwei Amtsperioden, gell?
Der war 84 bis 94.
Ja, Wahnsinn.
Also
der hat
lange ausgehalten.
Ja.
Dann sind wir in den 90ern. Die 90er betreffen uns ja nicht mehr so.
Stimmt.
Der Roman Herzog.
Ja.
Der Johannes Rau. Horst Köhler. Christian Wulff und Joachim Gauck und Frank-Walter Steinmeier.
Ja.
So.
Ja. Mal schauen, ob es jetzt dann mal eine Frau wird. Es wird ja gewählt bald.
Ja, also Zeit wird's, ne?
Mhm. Ja, ja.
Also ein paar gibt's bestimmt.
Fänd ich glaube ich, auch gut, ja.
Ja,
ich schon sagen,
ist
ja.
Dieser Vorwurf der alten weißen Männer
definitiv
dann immer ad acta. So, bevor wir zwei alte weiße Männer jetzt wieder über irgendwelche Politiker sprechen, sprechen wir doch mal über Musik, die damals Anfang, Ende der 88, Anfang 89 produziert und aufgenommen wurde.
Hören wir mal rein, oder?
Ja, bin gespannt, was wir jetzt als
Away.
Oh. Was für ein Intro.
Yo. Da wird man wach.
Geil.
Da wird man aus dem Schlaf der Bundespräsidenten schnell wieder rausgerufen.
Könnte man so sagen. Ja, das war Hit House, Jack to the Sound of the Underground.
Ja, wir hatten ja Hit House in der Tat schon mal bei uns mit dabei. Aber das ist jetzt eigentlich so sein großer Hit, der Ende 88 rauskam. In Deutschland bis auf Platz 6, Schweiz Platz 3, UK 14 und generell europaweit eigentlich sehr, sehr gut funktioniert hat. Und auf die Idee ist er gekommen, weil er hat einen Remix für die Natalie Cole, Pink Cadillac gemacht. Und irgendwie, das gefällt mir und das nutze ich. Und dann hat er sich, da bin ich ja wieder, TR-909 und Archive Sampler und hat dann auch ja ganz viel wieder gegen Royalties. Also er hat das nicht einfach hier, unter dem Radar gemacht, sondern hat das auch offiziell mit Geld dann leider Gottes bezahlen müssen. Hier Cold Cut, Doctor in the House, Montreal Sound, Music. Also da waren sehr, sehr viele Samples mit drin und es war einfach eine richtig coole Clubnummer, finde ich.
Ja, das hat auf jeden Fall, ich kann mich noch gut dran erinnern irgendwie, das war halt einfach die Phase, wo sehr viel mit Samples gearbeitet wurde, wo sehr viel ungewöhnliche Club-Sounds irgendwie mit und reingekommen sind, die auch viel Neues erstmal mit sich gebracht haben.
Ja, und teilweise auch dann andere Songs später nochmal inspiriert haben, weil es ist zum Beispiel, das haben wir noch gar nicht erwähnt, auch hier Kelly Charles, das wird wahrscheinlich jetzt auch niemanden so richtig sagen, aber wenn ich sage, you're no good for me, dann klingelt das wahrscheinlich. Ja. Moment mal, das war doch auch bei The Prodigy irgendwie mit drin.
Ja, ja.
Also das heißt, ja, sozusagen, er hat es recycelt und die anderen haben es wieder recycelt. Und weil wir ja vorhin über die Charts gesprochen haben und gesagt haben, es war eigentlich ein europaweiter Hit.
Ja.
War es auch eigentlich in seiner Heimat, in den Niederlanden. Aber da hat er irgendwie die schlechteste
Performance gehabt. Da hat er sich ein paar Schnäpse drauf getrunken, weil es wurde Platz 22.
Ja, es wird auch Platz 22 in den Niederlanden als Hitnehmen.
Nein, das ist völlig in Ordnung.
Gedreht hat er das Video in Eigenregie, der gute Slughuis. Und zwar hat er es in so einer Gasfabrik in den Niederlanden gemacht. Und im Video, auch da komme ich jetzt wieder mit meinen Synthi-Favoriten, wobei ich den nie so wirklich hatte. Das war ein Casio SK1. Mhm. Und das war so ein Sampling-Keyboard von 85, also schon ein bisschen älter. Und konnte doch sage und schreibe 1,4 Sekunden samplen.
Okay, immerhin.
Ist es halt einfach pervers, ne? Wenn man sich bedenkt, heute kannst du da irgendwie, keine Ahnung, Gigabyte-technisch, alles Mögliche.
Ja,
und damals war man mit 1,4 Sekunden schon King of the Road. Ja. Naja, auf jeden Fall, was soll's.
Der Song wurde dann auch noch von der BBC verwendet. Das haben wir rausgefunden. Wurde zum Titelsong ernannt für die Comedy-Show The Mary Whitehouse Experience. Also auch da nochmal zu Ehren gekommen. Und 1994 gab es nochmal einen Remix von Jack to the Sound of the Underground. Und man kann sich auch ein bisschen vielleicht noch an die Nachfolgesingle erinnern.
Ja, an die muss man sich erinnern, weil über die haben wir gesprochen.
Folge 34, ja. Ich weiß. Nämlich Move Your Feet to the Rhythm of the Beat.
Er hatte generell eher gerne längere Titel, ne?
Ja.
Also so irgendwie...
Und so, dass sich irgendwas gereimt hat scheinbar, gell?
Ja, und eigentlich immer auch klare Anweisungen, ne?
Ja.
Jack to the Sound of the Underground und Move Your Feet to the Rhythm of the Beat. Also von daher, ja. Das Ganze, aber da gehen wir jetzt ein bisschen schneller rüber, weil wir über ihn jetzt ja schon auch mal gesprochen haben. Es gab ein Album, das aber nicht in den Charts war. Das war hier im Hit House. Und ja, das war so ein Mix aus Acid, Latin, High Energy House. Also so alles.
Der hat alles so reingemischt.
Durchgemischt.
Ja, ja.
Von Peter Slughuis, 61 geboren, Niederlande. War eigentlich so. Kam raus mit hier Woodpeckers from Space als Videokids, das war schon 84. Hat dann mit New Shoes auch produziert.
Ja.
Hat da den Fehler gemacht, dass er sich kein Share, sondern ein Festgeld hat geben lassen.
Ja.
Dummerweise war dann in den Niederlanden, vor allem im Bereich House Music, so einer der, da sind wir wieder beim Chicago House, das so ein bisschen populär gemacht hat. Und eben, wie gesagt, viel gesampelt hat und nur leider 91 schon bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam. Sonst hätten wir bestimmt noch einige andere coole Nummern von Peter Slughuis gehört.
Aber immerhin, wir hatten ihn jetzt nochmal dabei
heute. Ja, wir haben eigentlich so seine zwei richtig großen Songs, habe ich aufgenommen.
Ja.
Ganz stolz. Ich bin es auch ganz stolz, was als nächstes kommt.
Ha!
Ha! Habe ich dich überrascht?
Nein. Oh, hatten wir die nicht auch schon in Teil 1?
Die hatten wir auch schon.
Ja.
Und ja, okay, dann wissen wir jetzt auch,
wie
der Song heißt.
Good Life, Inner City, once again.
Aber die Synths am Anfang klingen schon auch ein bisschen nach Big Fun, ne? Also
ich
so, da hat er am Preset
nicht so viel geschraubt. Ja, das sehe ich auch so, ja. Aber trotzdem, geiles Ding.
Ich mag die.
Also irgendwie so positiv, so nach vorne gehend, also
das ist ein heiter Song, ja auch Good Life und nicht Bad Life.
Ja, eben. Hm? Ja,
also. Kam Ende November raus, Deutschland Platz 2, in den UK-Charts auf Platz 4, USA 73, USA Dance, aber auf Platz 1, wir haben ja auch gesagt, dass hier in der City mit den Dance-Charts in den USA ein glückliches Händchen hatten und das war eigentlich auch generell die Single so eine der erfolgreichste von Inner City. Team war im Grunde das Ähnliche wie auch bei Big Fun.
Kleine Ausnahme da hat die Anne Saunderson auch noch ein bisschen mitgemischt. Die war damals ganz frisch verheiratet mit dem Kevin Saunderson. Ja.
Die hat bestimmt die Textzeile Good Life.
Ja, möglicherweise, wer weiß. Ja, aber sie wird extra genannt, explizit.
Ja, so soll es ja auch sein. Wenn man was macht, dann soll man auch bitte da entsprechend Credits kriegen. Das Ganze wurde, oder das Playback wurde auch mal erstmal wieder im Heimstudio in Detroit gemacht, wurde gemischt, auch wieder mit einem Casio. Casio war damals schon sehr angesagt, obwohl ich weiß nicht, ich hatte jetzt nie so ein Casio Keyboard.
Nee.
Habe ich mich immer mit anderen Firmen mich irgendwie beschäftigt. Die 909 war wieder mit dabei und um dann die Vocals aufzunehmen, haben sie sich nicht ein 24-Stunden-Hotel.
Nein, ein 24-Stunden-Studio, sowas gab es.
24, also für 24 Stunden ein Studio gemietet, um entsprechend dann die Vocals aufzunehmen. Und es gibt doch ein Zitat noch.
Ja, ne? Das finde ich auch ganz lustig, weil du jetzt sagtest, ja, hört sich doch eigentlich an wie Big Fun. Aber Kevin Saunderson hat dann gemeint zu Paris Gray, bitte singen die Vocals so. Ich will nicht, dass es sich wie Big Fun anhört. Aber es soll in die gleiche Richtung gehen, ein ähnliches Gefühl auslösen. Aber die Ähnlichkeit ist einfach unverkennbar.
Ja, ich sag mal so, ich finde beide auch gut. Also kann man bestimmt auch, du bist ja hier der DJ von uns, kann man auch bestimmt schön ineinander mischen.
Ja, kann man ja.
Und es gibt ja auch Remixes, Joan Atkins, Derek May, der Stephen Silk
Holly. Den hat man auch öfter, ja.
Hat er auch schon mitgemacht und auch die LA Times hat sich zu einem Zitat hinreißen lassen.
Ja, kann man so sagen, ja. Die haben geschrieben, das wäre ein hyperaktiver Tanzflächenknaller, bei dem allerlei Turntable-Spielereien zur schwindelerregenden Ausgelassenheit beitragen. Mei, hat das jemand schön formuliert. Das war natürlich auf Englisch. Ich habe es versucht, möglichst schön als Journalist auf Deutsch wiederzugeben.
Ja, absolut. Und das damals, das Zitat vor Zeiten von KI und mach doch mal
richtig,
schön den
richtig.
Text.
Ne? Genau, genau.
Also, echtes Handwerk muss man können. Apropos Handwerk, das Video war auch ein interessantes Handwerk.
Ja, geil.
Also, ich die Story dazu finde ich lustig.
Ja. Ich habe es mir da natürlich auch echt nochmal komplett angeschaut. Der Kevin Saunderson und die Paris Gray sind dann dafür, haben das in London eben aufgenommen, wollten ganz viele Sehenswürdigkeiten da so mit unterbringen. Trafalgar Square, Piccadilly Circus, die St. Paul's Cathedral und so. Aber haben nicht so hundertprozentigen Plan gehabt, haben sich einfach erstmal so ein bisschen treiben lassen in den Straßen gewissermaßen, sehr spontan aufgenommen und vor einem Hotel oder am Platz war so ein Rolls Royce, der da geparkt hatte, mit einem Chauffeur drinnen und ist dann schon ausgestiegen, hatte sich so seine schöne Uniform, also es war wirklich so ein ganz offizieller eben,
so, wie stand gehört, dann so da. So, wie ich auch immer fahre.
Und dann hat der Regisseur, der Neil Thompson, hat dann gemeint, ja komm, oh, das wäre geil, wenn wir das mit einbauen könnten. Und hat dann den Chauffeur gefragt, ob sie das Auto kurz benutzen könnten. Und der hat dann die Paris Gray die Straße so hin und her gefahren und sie parkt dann das Auto direkt genau da, wo sie ihn angetroffen hatten. Und Paris Gray ist so ausgestiegen und so. Und dann haben sie das wirklich cool rübergebracht, als ob sie schön mit dem Rolls-Royce chauffiert worden wäre, ja.
Hab ich immer gegönnt.
Und das Beste war dann, der Besitzer, der war halt zwischendurch in irgendeinem Laden unterwegs oder auch Mittagessen, das ist nicht so klar gewesen. Der war die ganze Zeit, hat das gar nicht mitbekommen. Und der Chauffeur so, sagt's lieber nix.
Naja, vielleicht spätestens, wenn er das Video gesehen hat.
Das Video hat er dann gesehen,
könnte
natürlich.
Könnte er stutzig geworden sein, genau, möglicherweise.
Genau. Ja.
Naja, so ist das manchmal. Aber ich finde es ja, also das macht es ja auch immer so aus, so diese spontanen Geschichten und dass das auch einfach mal klappt, weißt du? So nicht irgendwie
nicht alles nach Drehbuch immer nur, gell?
Nein, das ist doch eine geile Story. Weil wir haben uns einen Rolls-Royce gemietet und haben dann das gedreht, ist jetzt so ein paar Jahre später langweiliger als die Story.
Ja.
Langweilig oder nicht, das wird uns jetzt gleich der nächste Tastendruck sagen.
Oh.
Boah, ein bisschen 1, 2 oder 3, oder?
Oh ja.
Da fühle ich mich fast ein bisschen. Ja.
Jo, hast du die Stimme gehört?
Ja, ich habe die Stimme gehört. Weiche, samtige Stimme von Bros.
Ja, Cat Among the Pigeons hieß das Ganze, ist im November 88 rausgekommen. Deutschland, Platz 26, in ihrer Heimat UK, Number 2.
Ja. Und das war eine Doppel-A-Seite mit Weihnachten.
Ja, genau. Die haben sich gesagt, ja, Ende November erscheinen. Ja, da könnte man eigentlich Silent Night auch noch passenderweise zur Vorweihnachtszeit dazu packen.
Und ich glaube, wir haben es, als wir schon mal über Bros mit When Will I Be Famous gesprochen haben, haben wir, glaube ich, ganz schon mal kurz das erwähnt, weil wenn man den Song dann in der Playlist noch mal ganz hört, er erinnert mich so ein bisschen an, eben jetzt stimmlich vielleicht nicht, aber ja, so von dem Wärmegefühl der Sounds, vom Klang, ein bisschen eben an A Different Corner von George Michael.
Ja, ja, ja.
Und wenn man bei George Michael ist, man wieder bei Wham. Und Wham gab es ja auch, die Doppel-A-Seite ja, mit unserer, was uns immer noch verfolgt, Last Christmas.
Ja. Insofern passt das gut zusammen.
Haben die ja wahrscheinlich einfach mal von den Besten kopiert und das entsprechend passend zur Vorweihnachtszeit auch rausgebracht. Es war die fünfte Single inzwischen schon aus dem Debütalbum Push und ja, eben mal eine Ballade, die ein bisschen weniger auf die 12 ging und entsprechend hat man dann auch bei Kuschelrock ja, sich gesagt.
Das sollte man mal mit reinnehmen, gell? Ja. Finde ich auch. Ja, hat gepasst.
Kuschelrock Nummer 3, wer nochmal in seinem Archiv nachschauen möchte, wo denn diese tolle Nummer aber zu finden ist.
Das Hauptalbum, wo es erschienen ist, war dann natürlich doch ihr eigenes, nämlich Push. Das war schon vom März 88, also das war schon länger draußen. Das ist ja auch die fünfte Single eben gewesen. Ja, hat auch gut funktioniert in den Charts. In Deutschland Platz 6, Österreich, Schweiz Platz 6 auch in Österreich, Entschuldigung, in der Schweiz auf der 3, in UK sogar auf der 2. Viermal Platin abgesahnt.
Ja, ja. Und mein Lieblingsland, Simbabwe, mit Platz 10. Und wie gesagt, über 2 Millionen Einheiten. Nicht in Simbabwe, aber.
Nee, insgesamt, genau. Das wäre erstaunlich. Ja.
Ja. Wie viele Einwohner hat das Land?
Muss ich mal nachschauen, ja.
Müsste sich jeder dreimal gekauft haben wahrscheinlich. Naja. Ja, und die Musik, das, wie gesagt, da haben wir schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Das war eigentlich der Nicky Graham und die Texte von Tom Watkins. Und die haben dann unter dem Pseudonym The Brother geschrieben. Also es waren dann nicht die zwei Zwillingsbrüder, der Matt und der Luke, sondern das waren eigentlich die. Und ja, When Will I Be Famous, Don't Drop the Boy, I Own You Nothing, das waren so die Dinger. Und I Own You Nothing hat man auch, glaube ich, schon mal besprochen, kam zweimal raus, weil When Will I Be Famous halt ein Hit wurde, dann hat man das nochmal veröffentlicht und sich gedacht, jo, dann hauen wir das Ganze doch nochmal raus. Und ja, sie sind dann mit den Brit Awards 88 als britische Newcomer des Jahres ausgezeichnet worden und das Album kam dann 23 nochmal als, jetzt muss man Kopf rechnen, 35-jährige Jubiläumsausgabe raus.
Oh, so, in einer besonderen Vinyl-Edition. Ja.
Wie viel wollen wir denn über die Band nochmal erzählen? Vielleicht so kurz Ritz?
Kurz einfach, genau. 86 gegründet, am Anfang unter einem anderen Namen, unter dem Namen Cavier und hatten als Dritten im Bunde ihren Schulfreund, den Craig Logan, noch dabei, dann eben in Bros umbenannt. Ja, super Manager gefunden, den Tom Watkins, der auch die Pet Shop Boys betreute. When Will I Be Famous war der große Durchbruch. Daran können wir uns natürlich alle noch erinnern.
Genau.
Und die beiden sahen auch noch ganz gut aus, die beiden Zwillinge, Luke und Matt. Und da
die Mädels, die
genau.
Cool.
Und die haben dann einen richtigen Namen extra bekommen, die weiblichen Fans. Ja. Die Brosettes.
Ja, genau. Dann war aber ein bisschen Stress. Man hat es irgendwie mit dem, mit dem guten Craig Logan sich so ein bisschen zerstritten, hat dann auch ein bisschen Rechtsstreit gehabt. Irgendwann wurde dann dem Herrn Logan dann auch das Ganze zugesprochen. Bros hat aber selber nochmal weitergemacht, auch als Duo. War dann noch auch durchaus okay, aber nicht mehr so groß.
Ja.
Haben sich dann aber irgendwann auch aufgelöst. Also nach dem dritten Album war dann irgendwie alles so ein bisschen weniger spannend und sind dann auch getrennte Wege gegangen. Und ja, der gute Matt Goss hat dann noch eine Solo-Karriere gemacht als Sänger, aber ohne größere Charterfolge. Aber es gab dann 2026 eine neue Single.
Ja, habe ich gefunden. Thank You for the Pain.
Toller Titel.
Ja, genau, der Titel ist ein bisschen, aber ja, ist nicht schlecht. Also ich habe dann auch gleich mal reingehört. Also ja, passt, kann man schon machen. Dann der Luke, sein Bruder, der hat sich ein bisschen verstärkt in die Musical-Richtung entwickelt. Der hat bei Grease mitgespielt, hat dann auch viel ganz normale Schauspielerei gemacht, unter anderem Blade 2 mit dem Wesley Snipes zusammen. Ja, also auch nicht schlecht.
Könnte man sich auch mal wieder anschauen.
Ja.
Jetzt würde ich aber vorschlagen,
wir
hören uns mal, nicht wir schauen uns nichts an, sondern wir hören uns mal ganz kurz an, was denn als nächstes noch drauf dürfte.
Oh.
Das knallt ja ganz schön rein.
Ja, schon, hier. Gell? Ich war jetzt ganz überrascht.
Jo. Da wissen wir auch den Titel. Und die Stimme haben wir auch gehört.
Also ich glaube, das hat fast jeder erkannt.
Das sollte man erkennen können.
Aha. Wie immer, in der heutigen Folge, fast wie immer, im November 88 erschienen.
Ja.
Komischerweise auch die fünfte Single-Auskopplung. Ja, sag mal, das ist ja verrückt. Ja.
Hier waren nur noch so die Reste, Resteverwertung.
Nein.
War ja auch eine erfolgreiche Nummer. So ist es ja jetzt nicht.
Ja, Platz 30 in Deutschland, in England Platz 13, Frankreich 21 und in Holland 56, Europa-Charts 44, also wenn die europaweiten.
Ja, genau. Und sie haben jetzt dann einen, die Single wurde ein bisschen anderer Mix gemacht von Justin Strauss. Strauss in Deutschland, in Bayern. In Bayern genau. Ist der Strauss. Aber da ist der Franz Josef gewesen, hier ist es der Justin. Und gedreht wurde das Video in New York und zwar in so einem, ja, Diner, das gerne generell für Film und Werbezwecke oder Serien benutzt wurde.
Das Moondance Diner im Viertel Soho, Manhattan auf der Insel eben. Das wird echt für einige Filme und Serien benutzt. Also hat einfach so einen schönen, bisschen betagten Patina-Style, möchte ich sagen. Also super.
Ja, so der New York-Flair halt einfach.
Ja,
und die Kritik fanden den Song eigentlich auch ganz gut, weil sie haben gemeint, dass nach der Schwere von That Blood That Moose Your Body, endlich eine perfekte Nachfolgernummer zu Touchy gefunden wurde. Ein unbeschwerter und sympathischer Song.
Mhm.
Ja, ja. Finde ich auch.
Das lassen wir jetzt mal so stehen, oder?
Ja, genau. Album, ja, das muss logischerweise dann ein bisschen früher schon rausgekommen sein. Nämlich im Mai kam das raus. Das war auf den Stay on These Roads, das dritte Studioalbum von der Band. Wir haben ja generell, also Aha war auch eine der Bands, die natürlich in den 80ern relativ groß war. Entsprechend haben wir da schon, was hatten wir denn alles? Wir hatten The Living Daylights, dann hatten wir Stay on These Roads, Cry Wolf, Manhattan Skyline. Lustigerweise so Take on Me hat man noch gar nicht.
Nee, es ist, kommt wahrscheinlich noch. Ich gehe mal davon aus.
könnte auch dabei sein.
Könnte,
ja.
Genau.
Entsprechend waren jetzt auf dem Album Stay on the Roads auch viele Songs eben von denen, die wir gerade schon zitiert haben, nämlich Living Daylight, Stay on These Roads, dann eben The Blood That Moves the Body und Touchy. Und die Synthesizer haben auch schon mal, glaube ich, drüber gesprochen. DX7, D50 und das Synklavier. 4 Millionen Einheiten verkauft, aber trotzdem, Kritiken waren so überschaubar. Nee.
Also Allmusic hat nur 2 von 5 Sternen vergeben. Hieß es dann auch, keine wirkliche Entwicklung seit dem ersten Album, noch weniger unterscheidbar als davor wäre es. Ja, auch der Musikexpress, nur 3 von 6. Also es war so ein bisschen vielleicht am absteigenden Ast dann einfach schon.
Ja. Du bist ja noch härter in der Kritik. Dabei ist auf dem Album auch ein Song drauf, This Alone is Love, also hier mal wieder romantisch, das angeblich längste Gitarrensolo von Aha beinhaltet.
Ja.
Auch da habe ich reingehört, weil ich gedacht habe, so Gitarrensolo ist für mich so voll kreischend ganz weit vorne. Da ist es also eher so Aha-mäßig im Hintergrund. Also man hört es und er spielt auch lange.
Ja, ja.
Aber es ist doch eher man muss zuhören, dass man das raushört.
Okay.
Aber es ist eins drin. Also das muss man jetzt einfach mal zumindest zugestehen. Ich glaube, über die Band müssen wir jetzt, glaube ich, nicht so viel mehr sprechen, über die drei Jungs.
Das haben wir irgendwie dann doch schon oft genug abgefeiert. Und sollen wir dann gleich zum...
Bevor wir eben Teil 3 brauchen, machen wir doch... Machen wir doch dann hier einfach mal weiter.
Machen wir weiter, okay.
Was ist OG? Was ist.
Cool. Lang nicht mehr gehört.
Mega geile Nummer. Aber liegt vielleicht auch daran, dass ich einfach generell bekennender Duran Duran-Fan bin.
Ja, OG. Once Is war natürlich auch der Titel entsprechend. Ja, zweite Single-Auskopplung aus dem Album Big Thing hat ja so mittelprächtig funktioniert in den Charts. In Deutschland 28, England Nummer 9, USA Platz 22, aber in Italien Nummer 2.
Ja, es war, weil du gerade ja der England Platz 9 gesagt hast, also das heißt, es war insgesamt die 12. von Top 10 Single in UK in den 80er Jahren. Danach ging es dann so ein bisschen schleppender, wobei, und das ist auch eine tolle Nummer, ich liebe den Song auch einfach, danach kam noch 93 dann Ordinary Day, was dann auch nochmal wieder in die Top 10, Gott sei Dank, sage ich jetzt mal so, reinging. Ja. Und ja, es war ja, wir hatten das, genau hier, Rob Bolan hat das ja irgendwie gesagt, ja, dass eben die Zeiten auch gerne dann viele Remixe existierten.
Ja.
Und auch bei diesem Song gab es 7 offizielle Remixe.
Der Shep Pettibone hat sich da mal ordentlich dran versucht und der hat gleich 7 verschiedene gemacht und war aber insgesamt auch viel für bekannte Bands und Künstler tätig als Remixer, für Depeche Mode, für Janet Jackson, die Pet Shop Boys, Level 42 und vor allem für Madonna hat er recht viel gemacht.
Ja, also ein Hochkaräter sozusagen. Es gab auch da wieder eine Kritik.
Stimmt, ja. Diesmal hat Cashbox geschrieben, finde ich auch ganz lustig, wie sie es formuliert haben. Es wäre ein knurrendes, wummerndes Rockspektakel, zu dem man tanzen kann.
Ja, ich finde, der Song ist eigentlich relativ einfach von der Struktur.
Ja.
Aber ich finde ihn großartig. Ich habe mir auch, da habe ich mir wiederum das Video angeguckt. Das ist in London gedreht von dem Dean Chamberlain. Ist eigentlich ein bekannter Fotograf und hat aber auch schon vorher für Acadia mitgearbeitet und hat in der Tat dann den MTV Music Award für Innovation gewonnen. Und das wird dann auch klar, wenn man sich das Video anschaut, weil das ist ja so ein bisschen Stop-Motion mit Technik, mit unterschiedlichen Beleuchtungen, also sehr auch, ja nicht schrill, aber doch speziell. Die Band teilweise so als Art Puppen zu sehen und ja, interessante, wie gesagt, Farbspiele, teilweise so auch mit Neon-Animationen. Also ich würde mal sagen, das Video sollte man sich mal anschauen.
Kann ich wirklich... Muss ich wirklich nochmal reinschauen.
Das ist absolut sehenswert. Dann das Album, du hast es schon gesagt, Big Thing, das war das 5. Studioalbum, hat Gold gemacht in den USA, Silber in UK, entsprechend und war auch in Japan platziert. Wir vergessen immer Japan.
Japan stimmt.
Auch nicht der kleinste Markt.
Nee.
Ja. Und aufgenommen haben sie das in Paris. Und das Spannende in dem Studio, das war so ein relativ großes, eigentlich altes Kino.
Ja.
1200 Quadratmeter. Wurde 46 geöffnet und da haben unter anderem The Cure, Talking Heads und natürlich auch französische Künstler viel aufgenommen und war so ein bisschen eine konsequente Fortsetzung von Notorious. Und wenn ich jetzt gleich weitermache, es war dann auch so, dass so ein bisschen ja eine Umbesetzung in Anführungszeichen, nenne ich in Anführungszeichen, sondern einfach eine Umbesetzung stattgefunden hat. Also es kam dann der Sterling Campbell an den Drums kam dabei und an der Gitarre war der Warren Cucurullo. Hätte ich jetzt ihn ausgesprochen. Der war eigentlich auch schon bei Notorious dabei, so als Ersatz für den Andy Taylor. Und die beiden wurden dann auch ab 89, also im Grunde dann kurz danach, dann feste Mitglieder der Band.
Die Presse hat so ein bisschen unterschiedlich aufgenommen, haben wirklich teilweise gelobt, eben die experimentelleren Kompositionen und die musikalische Weiterentwicklung. Also die Band ist nicht wirklich stehen geblieben, das stimmt schon. Das ist wirklich deutlich zu hören. Aber vielleicht hat ihnen auch, keine Ahnung, so der ganz große Burner ein bisschen gefehlt oder so.
Da bin ich ganz ehrlich, das ist immer so ein bisschen, also ich will nicht sagen, dass der Kritik immer gerecht zu werden, weil hast du dann die Hits?
Ja.
Greifst du den Mainstream ab, dann ist es irgendwie so denen zu Plastik.
Ja.
Machst du es experimenteller, passt es ihnen auch nicht, weil es dann irgendwie nicht groß genug
du sagst
ist.
Es, ja.
Und da denke ich mir auch so, ich finde es eigentlich gut. Ich finde das Album, ich sag mal so, ich weiß, dass es fehlen vielleicht so ein paar Knaller.
Ja.
Aber wenn man da zum Beispiel schaut, also da sind ja noch I Don't Want Your Love war zum Beispiel eine Single, dann eben das, was wir schon gehört haben. Und was ich zum Beispiel richtig schön finde, ist auch Do You Believe in Shame. Das sind tolle Songs und wie gesagt, die Jungs haben das ja auch alle selber geschrieben. Also ich finde, das ist schon Ich finde es positiv.
Ja, darf man aber gar nicht so kritisch sehen
eigentlich. Wir haben auch über die Band schon bei White Boys, Union of the Snake, A View to a Kill, New Moon on Monday gesprochen. Vielleicht auch da nur nochmal so kurz oder kürzer, sagen wir mal so. Weil ich glaube, wichtig ist, also jetzt mal abgesehen davon, Gründungsmitglieder John Taylor, Nick Rhodes und Stephen Tintin Duffy. Ja. Also da haben eigentlich sogar noch ein paar gefehlt, die dann eigentlich so Duran Duran wurden, gerade vor allem der Simon. Und es war ja davor so, dass sich 84 Power Station mit John Taylor und Andy Taylor und Robert Palmer und Tony Thompson gebildet hat. Das Gegenprodukt war ja dann Arcadia mit Simon Le Bon und mit Nick Rhodes und Roger Taylor. Dann ist aber der Roger Taylor ausgestiegen. Man hat dann wieder Duran Duran zurückgefunden mit Simon Le Bon, Rhodes und John Taylor. Dann kam eben, wie gesagt, hier das Album auch Notorious. Da war, wie gesagt, Andy Taylor noch so ein bisschen mit dabei, aber hat sich dann eben, wie gesagt, verabschiedet. Dann gab es 87 eine Welttournee, dann gab es Big Thing und 89 die erste Compilation Decade, die in Deutschland lustigerweise nicht in den Charts war.
Ja.
In England auf 5 und in den USA auf 67. Und ich habe sie.
Du hast sie, sehr
als
gut.
Als CD.
Ja, als besonderen Import, oder? Nein, Schwan, zu kaufen gab es es schon hier, aber
naja, für die Charts hat es dann nicht gereicht. Ich habe sie gekauft, also an mir lag es nicht, dass es nicht in den Charts war. Ja. Also,
ja. So.
Rest. Du, hast du sie?
Nein, muss ich zugeben. Ich habe irgendein anderes. Ich muss gerade selber nachschauen. Ja. Ich habe schon ein Album von Duran Duran oder auch zweites. Eins auf Vinyl, eins auf CD.
Ja. Ich habe sogar auch Big Thing.
Ja,
man, sehr gut. Wie mir gesagt, war ja so ein bisschen
ein
Durani. Keine Brosette.
Kann man so sagen.
Zur Brosette hat es nicht gereicht.
Nein,
aber ich war ein Durani.
So. Ja, soll ich mal die Duration ein wenig verkürzen und
ja, bevor der Schlaverkopf hier wieder zu sagen irgendwas erzählt.
Zum halb eins im Intercity von Bremen nach Fee gesagt.
Cool.
Ist im Speisewagen angekommen. Eben betritt Hans Kuckuck, der singende Kontrolleur, das rollende Restaurant, das Schlürfen verstummt.
Ja, okay.
Das Schlürfen verstummt, der Sound auch. Das werden jetzt vielleicht nicht mehr alle wissen, oder?
Ja, die Deutsche Bahn.
Genau, es war kein Werbespot für DB, nein.
Nein, das war, wir hatten bei Milli Vanilli davor, also in Teil 1, ja schon mal über
Fix und Fertig, meinst
du? Fix und Fertig angesprochen. Ja. Und das war jetzt der blonde Hans, aber nicht der blonde Hans nur so, sondern der blonde Hans von der Bundesbahn, als die Bahn noch pünktlicher war.
Ja, man hat sich halt gedacht, okay, da brauchen wir schon einen etwas anderen Titel. Es war eine Parodie auf den schon existierenden blonden Hans vom Hannes Kröger. Konzipiert das Ganze von Radio Schleswig-Holstein mit dem Produzenten Axel Breitung, über den wir dann nachher noch ein bisschen mehr erzählen
werden, denke ich mal. Ja. Der Song kam eben, wie gesagt, oder war Anfang 89 in den Charts, bis auf Platz 34, 6 Wochen, also durchaus ganz, ganz anständig. Du hast es ja gerade schon gesagt, Hannes Kröger, der blonde Hans, der war auf Platz 5 sogar, produziert von Peter Hoffmann, Franz Plaser. Und der hatte eben Hans Albers Samples aus dem Film Die große Freiheit Nummer 7 drin. Und um irgendwie dann eine Abgrenzung zu finden, hat man eben gesagt, okay, wir nehmen eben den Fahrkartenkontrolleur Hans Kuckuck. Statt Seemann wird es jetzt kommt eben der von der Bundesbahn und deshalb war dann auch der blonde Hans von der Bundesbahn dabei.
Und eine Textzeile finde ich auch cool, wenn wir nochmal reinhören. Heißt es dann, ich bin Seemann, verdammt nochmal, aber nicht mit 2 E, sondern mit H, wie gucken.
Ja, also, ist halt nur so ein bisschen auch norddeutscher. Spul doch nochmal ein Tickchen vor, weil ich habe, als ich den Song mir angehört habe, auch nochmal eine andere Parallele so ein bisschen gefunden. Es klingt auch leicht, also Rock Me Amadeus hat man auch, glaube ich, gehört, als man den Song geschrieben hat.
Ich bin an der Stelle. Sollen wir es mal ausprobieren?
Ich weiß nicht mehr, ob das die richtige ist, aber drück einfach mal drauf. Mal gucken, wo wir hier landen.
Ja,
leicht. Und die Stimme natürlich so auf Hans Albers gefilmt.
Ja, genau. Ja, hast recht. Gut entdeckt.
Ja, wie gesagt, das ist ja auch das Schöne. Also an die Nummer habe ich natürlich so gar nicht mehr gedacht.
Nee.
Fix und Fertig. Was ist das denn für ein Quatsch? Und ich dachte eher sogar, weil ich natürlich wieder mal auch schlecht nur aufgeschrieben habe, bei mir steht natürlich auch nur der blonde Hans und deshalb habe ich eben an die
andere Version
gedacht. Ja. Aber hießen die nicht anders? Und dann habe ich gar nicht mehr auf dem Zettel gehabt, dass das dann die Parodieversion von der blonde Hans
das, war. Das Album dann auch noch fix und fertig hieß, das haben wir erst recht nicht mehr im Kopf gehabt, aber so war es.
Ja, dass es überhaupt ein Album gab,
muss man jetzt auf halber sagen. Das war auch das Einzige. Hat es nicht in die Charts geschafft, obwohl da auch noch andere Singles da waren, nämlich Anrufbeantworter hieß eine davon.
Ja, und das war eben hier, da ist der Link zu Milli Vanilli. Ne?
Don't forget my number.
Ja, also da haben sie, naja gut, klar, war natürlich die Zeit, ne? Milli Vanilli war in den Charts und da hat man sich natürlich gedacht, okay, dann macht man das einfach mal. Es gab noch eine dritte Single, Heiratsmarkt. In dem Fall war das aber jetzt
für Namen.
Keine Parodie. Aber der gute Hans Kuckuck wurde weiterverwendet und aber einen Film gab es, glaube ich, nicht mit Hans Kuckuck.
Nee, nicht, dass
ich wüsste. Was ich noch, als ich mir das Cover, also man findet ja das Cover noch von dem Album Fix und Fertig, von Fix und Fertig. Und ich hab zu der Zeit, also nicht nur zu der Zeit auch dann, aber doch in der Zeit sei immer verstärkt, hier Comics von Walter Mörs, Werner und ich bin ja auch ein großer Fan, das kleine
vom kleinen Arschloch,
okay, das kleine Arschloch, ich liebe das einfach. Wie heißen ich zitiere es jetzt nicht, aber die zwei, die in dem Flieger nach Bangkok.
Ja.
Ich habe da echt gelacht, sorry, ich bin auch ein bisschen flach vom Humor. Wir hatten ja gerade schon gesagt, Radio Schleswig-Holstein und Produzent Axel Breitung, weil es waren wirklich so zwei Personen, die das Ganze aus der Taufe gehoben haben. Da gab es einmal den Gerd Leinbach.
Aha.
Der war, oder hat, ich sag mal, den Gesang, ob man das Gesang nennen kann, war Radiomoderator, Comedian und eben auch Schlagersänger, aber tatsächlich unter dem Namen Iljan Dartsch in den 70er Jahren. Und der ein oder andere könnte das Gesicht aus einer kultigen Sendung aus dem Fernsehen kennen.
Bananas. Ja. Ich kann mich nur noch dunkel erinnern. Also ich habe das nicht so oft gesehen. Ja, aber
echt? Bananas habe ich. Also ich sag mal so, es gibt keine Musiksendung, die ich wahrscheinlich nicht gesehen habe.
Davon abgesehen.
Der Fernseh-Junkie wurde definitiv nach mir benannt. Ja, und Axel Breitung.
Ja.
Einer, den man kennen sollte, wenn man sich unter deutschen Produzenten ein bisschen auskennt.
Ja, absolut. Musikproduzent, viele Jahre, Musiker selber auch, DJ natürlich auch, hat viel mit Thomas Anders veröffentlicht.
Also vor Modern Talking, muss man der Fairness
richtig, richtig. Sagen. Ne? Dann ab 85 war er Mitglied von Silent Circle.
Touch in the Night.
Ja. Und dann im Studio wirklich ganz mit ganz großen Namen gearbeitet. Mit den Backstreet Boys, mit NSYNC, mit Ace of Base, No Angels, Broses, Wolfsheim.
Was für mich ein bisschen ein Sprung war.
Ja, schon. Gell? Ja, ja.
Aber das Album, das er mit denen gemacht hat, ist auch wirklich gut. Also nicht kommerziell. Es ist einfach ein sehr, sehr tolles Album, muss ich ganz ehrlich sagen. Er hat ja auch Remixe gemacht für Bryan Adams, Ricky Martin, Kim Wilde. Und auch im Eurodance-Bereich durchaus mit großen Namen gearbeitet.
DJ Bobo, Magic Affair, Groove Coverage, Captain Jack. Also er war wirklich sehr präsent auf jeden Fall zu der Zeit.
Und Anfang der 2000er war er dann sogar, und da schließt sich so ein bisschen der Kreis, so am Anfang Thomas Anders, weil er war Co-Produzent von Modern Talking zusammen mit dem Dieter. Win the Race beispielsweise. Und wenn man halt so guckt, so in seinen Track Record 800 Titel veröffentlicht, 200 Millionen Tonträger verkauft.
Wahnsinn.
Wobei, da muss man jetzt so ein bisschen, ne, so lügt man mit Statistik.
Ja.
Da waren auch die Sampler dabei. Mhm. Und wenn man, also weiß ich selber, da haben so in den 90er Jahren ja die Dinger, also so eine Bravo-Hits und so, auch gerne mal eine Million plus verkauft.
Ja.
Da kommst du schon auf eine gute Zahl, aber trotzdem, also das ist schon amtlich, wollen wir überhaupt nicht dran kratzen an dem Erfolg. Und er ist weiter auch noch aktiv, momentan eher so als Songwriter mit Matthias Reim, Andrea Berg, Udo Lindenberg, Feuerherz, Schlagerpiloten, die finde ich auch ganz lustig.
Ja.
Fantasy, also ein bisschen etwas anderes, aber irgendwie auf jeden Fall immer noch am Start. Ne?
Ja. Ich fand es auch lustig, das haben wir noch nicht erwähnt, es gab nämlich noch mal so eine lustige Parodie, in dem Fall auf Matthias Reim, weil wir ihn gerade genannt haben. Statt Verdammt, ich lieb dich, haben sie daraus gemacht, verdammt, ich schieb dich.
Ja, das war so ein bisschen die...
Ja, war aber, das etwa zum Schiebertanzen gedacht oder wie?
Keine Ahnung, der Song ist jetzt, weiß ich nicht, keine Ahnung, möchte ich jetzt mal außen vor lassen. Aber ist halt, auf Deutsch gesagt, so ein bisschen auch die Variante von Weird Al Yankovic auf Deutsch.
Ja,
ne?
Ja.
Und das hat ja auch einfach gut funktioniert. Und warum nicht ein bewährtes Konzept für das jeweilige
Land
adaptieren.
Kann man nochmal rauspacken, finde ich auch.
Ja. Es war dann auch so, dass das Projekt selber noch ein bisschen von Radio Schleswig-Holstein regional so ein bisschen weiter genutzt wurde und dann ja eigene Melodien komponiert wurden, aber am Schluss dann war es dann doch fix und fertig und nicht mehr existent.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Wir müssten noch zwei Songs
haben wir
vor unserer Brust haben. Was ist denn der nächste, der erscheinen?
Ja,
da ist...
Haut rein, du.
Da ist, ganz schön laut hier.
Ja.
Das, auch wenn man es, wenn es noch nicht gesungen wurde.
Nee, es war We'll Be Together von der Sandra, die wir auch schon dreimal in unserem Podcast hatten, mit Maria Magdalena natürlich, mit Midnight Man und mit Around My Heart.
Und trotzdem können wir immer noch was erzählen.
Ja, zum Glück. Ja.
Nein, weil das ist ja auch das, was ich so spannend finde, dass wir uns ja auch vor allem auf die Songs, die aufgenommen worden sind, konzentrieren und natürlich noch ein bisschen Side-Facts zu Album und Künstler bringen, aber deshalb finde ich das eigentlich ganz schön. Und dann lass uns doch mal über den Song ein bisschen ausführlicher sprechen.
Hätte ich auch gesagt. Ich konnte mich gar nicht mehr so gut dran erinnern, aber
echt?
Platz 9 in Deutschland, Platz 16 in Österreich, 22 in der Schweiz und Platz 13 in Frankreich. Insgesamt mehr als 100.000 verkaufte Einheiten. Und ich habe jetzt Frankreich so betont, weil Sandra ja eine Halbfranzösin war. Der Vater kam aus Frankreich und deswegen hatte sie auch immer wieder ziemlich große Erfolge in Frankreich und auch mit französischen Songs. Da kommen wir gleich noch drauf.
Sie spoilert hier schon wieder alles durch hier.
Entschuldigung.
Geschrieben ist das Ganze vom, ich sage jetzt mal, bewährten Team, Hubert K. oder Kemmler, Markus Löhr, die hatten wir ja auch schon mal bei uns dabei, Klaus Hirschburger. Und das ist das Besondere, denn das war der erste Song, den Sandra auch als Co-Writerin mit an den Credits hat. Dazu gab es dann natürlich die Produktion von Michael Cretu. Und es war insgesamt die dritte Single-Auskopplung, ein bisschen leicht geändert. Da hat man schon irgendwie den 89er Remix dazu gepackt. Und das Video wurde dann in Cannes und auf Ibiza gedreht. Und Ibiza macht auch deshalb Sinn, weil ich, während du spulst, erzähl mal ein bisschen weiter. Das Ganze ist auf dem Album Into a Secret Land zu finden. Da kommt auch wieder der Hinweis, dass es in Frankreich Platin war, eben aufgrund ihrer, ich sag jetzt mal Abstammung, aber aufgrund ihrer Familiengeschichte, wobei theoretisch müsste sie dann auch Schwedin und Schweizerin sein, weil da war es auch Platin.
Auch Platin, ja.
Also vielleicht ist das auch alles nur ein anderer Punkt. Aber weil das Video, wie gesagt, auf Ibiza mitgedreht wurde, die Geschichte war, dass eben Sandra Michael Cretu geheiratet hat und dann ist sie mit Mann und Maus, wie sie es schon gesagt hat, nach Ibiza gezogen, inklusive Tonstudio. Und daher war es natürlich einfach vor der Haustür auch mal ein Video drehen. Genau, zu können.
Du sagst es.
Auf dem Album war die erste Single was anderes?
Ja, die kam schon im Mai raus. Das war Heaven Can Wait. Hat auch gut funktioniert. Platz 12 in Deutschland, Platz 6 in Frankreich.
Ja, da hast du wieder in Frankreich.
Ja, gut. Weitere Singles war dann eben Secret Land, die jetzige We'll Be Together, Around My Heart. Hatten wir mit dem Markus Löhr zusammen besprochen und dann noch so eine Promo-Single für Spanien, für Ibiza gewissermaßen.
Ja.
La Vista de Luna.
Ja, genau, da konnte sie ja dann auch theoretisch von der Haustür schön was promoten.
Und dann stimmt schon, ich hatte ja so ein bisschen erwähnt, also auch mit diesen französischsprachigen Sachen, die sie gemacht hat. Also wir haben ja schon oft genug über sie gesprochen, 62er Jahrgang, in Saarbrücken geboren. Aber dieser Bezug zu Frankreich hat sich jetzt so die letzten Jahre auch nochmal deutlicher herausgestellt. Also sie hat eine Single rausgebracht, Pour toujours ma fierté. Das steht für immer mein Stolz auf Deutsch. Das hat sie im Jahr 2025 rausgebracht. Ganz bewusst auch einfach mal eine französischsprachige Single. Und jetzt haben wir das 40-jährige Jubiläum in diesem Jahr vom Debütalbum The Long Play. Und dazu wird es geben, ist noch nicht draußen, kommt erst im Juli, eine spezielle farbige Vinyl-Edition von diesem Album. Ja, ja. So viel habe ich jetzt schon mal herausgefunden.
Schauen wir mal, welche Farben es gibt. Ich habe das in Schwarz.
Ja, klassisch, also oder?
Die Standard-Vinyl-Farbe, und die ist auch, dafür ist das Album 40 Jahre alt.
Ja.
So, hier die Flachwitze, hören wir mal auf und
machen wir weiter.
Hören uns mal wieder gute Musik an.
Ja, yeah, das kennt ja wohl jeder, oder?
Ich glaube, das ist so einer der Songs, den man allein an der Snare erkennt.
Ja,
es ist so.
Das ist also völlig richtig.
Dieser Snare-Sound, da kommen wir auch dazu, ist echt ikonisch.
She Drives Me Crazy von den Fine Young Cannibals haben wir da jetzt gehört.
Ja, das war eine Nummer 1 in Österreich.
Ja.
Und den USA. Also von daher, ich habe Österreich einfach jetzt aus Sympathie
als
erstes genannt.
Ja.
Deutschland Platz 2, Schweiz Platz 3, UK Platz 5 und vor allem Jahrescharts in Österreich. Also hier ganz Österreich hat den Song abgefeiert, weil er war Platz 1 der Jahrescharts 89
Wahnsinn.
In Austria.
Ja.
Und weitere Länder mit Platz 1 waren auch Kanada, Australien, Neuseeland und Spanien.
Jo. Geschrieben wurde das Ganze vom Frontmann, von dem Roland Gift, zusammen mit dem Bassisten und Keyboarder David Steele. Produziert hat es David Zett, der wiederum mit Prince viel zusammengearbeitet hat, gemeinsam mit den Fine Young Cannibals in Kombination. Bei den Lyrics, ja, wenn sie ihn verrückt macht, dann kann man es schon ein bisschen erahnen. Es geht um eine etwas obsessive, aber dann doch letztendlich unglückliche Liebe. Und ja, was auch immer wieder neben der Snare-Drum, über die du gleich vielleicht ein bisschen was erzählst, war schon die Stimme von Roland Gift war. Weil der hatte auch so ein Falsettgesang irgendwie ganz gerne mal angewandt. Und das ist schon sehr markant.
Was auch immer spannend ist, also wir hatten ja jetzt wirklich, also ne, Falsettstimme hat schon irgendwie Hit-Potenzial.
Ja,
weil
ja.
Es gab dann doch in der Vergangenheit einige Songs, die eben durch so eine besondere Stimme aufgefallen sind. Und deshalb, da hat er sich dazu in die Erfolgsreihe gestellt.
Ja.
Und weil wir vorhin ja schon bei Fix und Fertig über Jankovic gesprochen haben, der hat auch hier eine Verarsche gemacht, Parodie, Entschuldigung.
Ziemlich gemein.
Ja, vor allem frauenfeindlicher eigentlich.
Ja,
ne? Also nicht nur eigentlich, sondern sehr direkt. Muss da immer an den siebten Sinn
erinnern. Der hat einfach aus She Drives Me Crazy, She Drives Like Crazy gemacht.
Kann ja auch positiv sein. Ne? Also von daher.
Beim Originaltitel geblieben sind dagegen dann die Flying Pickets und Tom Jones. Und was ich noch so als DJ entdeckt habe, 2020 kamen nochmal ganz, ganz coole House-Remixe heraus von She Drives Me Crazy. Also unter anderem vom Dimitri from Paris, vom Tyrone und vom Seth Troxler. Also habe ich selber auch und gerne mal in Benutzung zwischendurch.
Ja. Siehst du, du hast die House-Mixe, ich habe das Album dafür. Oder hast du das Album?
Das habe ich auch.
Ja. Na gut, ist ja auch ein paar Mal verkauft worden.
Ja, doch.
War ja auch in Deutschland in den Charts, kommen wir gleich dazu. Es gibt aber auch erst nochmal zwei Videos wieder. Eins, das ist so im Stile von, haben sie ein bisschen geklaut, von New Order, True Faith. Sehr aufwendig gemacht, was Kostüme und so weiter betrifft. Und das zweite Video, oder beziehungsweise das Video, das ist auch sogar für die MTV Music Awards nominiert gewesen.
Ja,
also
war
durchaus erfolgreich. Ja. Und das zweite, gebe ich zu, habe ich nie so wirklich
wahrgenommen. Genau. Also das war von einem gewissen Pedro Romagni. Aber ja, das ist dann eher etwas untergegangen. Also klar, wenn MTV sich für das eine entschieden hat, dann wird auch das gepusht. Das ist ja logisch.
Naja, weil du es vorhin noch angesprochen hast, der Snare-Sound. Also ich sag mal so, ich kann es mir nicht hundertprozentig nachbauen. Aber es war halt wohl so, dass man irgendwie mit einem Holzlineal auf eine Snare gehauen hat, dann war es wichtig, wie die Mikrofonpositionierung war. Irgendwie war es irgendwie drauf und drunter positioniert. Dann hat man es alles nochmal durch einen Sampler gejagt, entsprechend nochmal am EQ gearbeitet und auch so ein Gated Reverb, was auch gerne ja Phil Collins so ein bisschen eingeführt hat bei seinen Sounds.
Ja.
Und das war dann einfach so diese knallende Peitsche, die man wirklich überall raus.
Das hört man total
aus ganz
raus.
Vielen,
ja, ich
also
auch.
Aus dem Song einfach
klasse,
raus wird.
Ja. Ne? Ja. Zum Album, oder? Ja, gerne. Das war Anfang 89 ist es rausgekommen. The Raw and the Cooked. Ein Mega-Erfolg in den USA, in England und in Österreich.
Ja, Platz 1, ganz wichtig.
In der Schweiz Platz 2, in Deutschland Platz 3. Es war, das ist eigentlich ganz erstaunlich, aber ja, man weiß es dann, das zweite und schon das letzte Studioalbum der Band. Hat sich aber immerhin 3 Millionen Mal verkauft. Benannt ist es nach einem Buch von dem französischen Anthropologen Claude Lévi-Strauss, das Rohe und das Gekochte, in der deutschen Übersetzung natürlich, genau. Also den mochten sie und da haben sie das entdeckt und haben sich gedacht, okay, wir nennen das Ganze so.
Ja, und der Erfolg kam ja nicht von irgendwoher. Wie gesagt, du hattest es ja schon gesagt, richtig erfolgreich gerade in den USA. Und in den USA hatten sie neben She Drives Me Crazy auch noch mit Good Thing eine weitere Nummer 1. Also das ist schon sehr, sehr beachtlich. Dann gab es noch Don't Look Back, in Deutschland immer noch 29. Auch eine tolle Nummer danach, I'm Not the Man I Used to Be, ja. I'm Not Satisfied und It's Okay, was in Deutschland auch nochmal in den Charts war. Und auch das hattest du am Anfang kurz erwähnt. Es sind auch Songs in den Paisley Park Studios aufgenommen, also dem Heimstudio von Prince.
Ja.
Weil, und deshalb kam dann auch der Link zu dem guten David Z, weil eigentlich sollte sogar Prince der Produzent des Albums werden. Dummerweise hatte er kein, wobei, sagen wir so, ich weiß gar nicht, wie geil das Album geworden wäre, wenn er das jetzt auch noch
mitgemacht hätte. Das ist ja so schon wahnsinnig.
Weil das Album ist wirklich, also deshalb muss man dem Daniel Zett wirklich auch selber schon ein Kompliment aussprechen, der mit Prince sehr, sehr viel gearbeitet hat und hat gesagt, pass auf, ich gebe dir meinen besten Mann und hat ja auch.
Hat funktioniert.
Absolut.
Und nicht nur wir sind begeistert gewesen, also auch All Music, nur um ein Beispiel rauszugreifen, haben geschrieben, ja, das Album ist ein Meisterwerk und eines der aufregendsten der 80er Jahre.
Ja. Man auch fast nichts mehr hinzufügen.
Finde ich auch,
ja. Also das ist wirklich einfach toll. Es war interessanterweise aber sogar 4 Songs, die vorher schon in irgendwelchen, also auch selbst Good Thing, waren schon in anderen Filmen oder auf Film-Soundtracks zu hören. Also das heißt eigentlich mal.
Das hat auch Regisseuren gefallen offenbar, die gesagt haben, ja, das brauchen wir für meinen Film. Ja.
Und was noch eine auch interessante Geschichte ist und zeigt aber auch ein bisschen die Haltung der Band, die eigentlich 1990 den Brit Award gewonnen haben.
Richtig.
Aber
sie haben dann gehört, dass bei der öffentlichen Verleihung eben auch Margaret Thatcher zugegen sein sollte. Und die war gerade so mitten im Wahlkampf und dann hieß es sie würde sich dann mit allen einzelnen Gewinnern sozusagen schön fotografieren lassen. Und das fand die Band gar nicht gut. Die waren keine Maggie-Fans und haben dann gesagt, oh nee, dann geben wir den Preis zurück, dann nehmen wir den gar nicht erst an.
Also, knallhart. Ist schon Haltung, ne? Also finde ich, wie gesagt, jetzt ohne Wertung, ob man jetzt für oder gegen sie ist, aber es ist zumindest, sie haben ihre Haltung durchgesetzt.
Ja.
Und dann gab es von diesem Album auch nochmal eine gemixte Version.
Ja, dementsprechend auch benannt, The Raw and the Remix. Und das war der Gitarrist Andy Cox und der David Steele, die haben dann gesagt, okay, komm, wir machen da nochmal ein schönes Remix-Album draus. Aber das zählt sozusagen nicht mehr zu den offiziellen Alben, ja.
Ja, es ist ja kein Studioalbum, sondern ein Remix-Album.
Genau,
so, die Band selber kommt aus der gleichen Stadt wie Duran Duran.
Ja, yeah, Birmingham. 84 haben sie sich dort gegründet und benannt nach dem US-Drama All the Fine Young Cannibals. Zu Deutsch hieß das Früchte einer Leidenschaft mit Natalie Wood in der Hauptrolle. 1960 kam das Ganze raus. Ja.
Mit der Band hat es dann 85 angefangen mit Singles wie Johnny Come Home oder Suspicious Minds. Und das hat in England durchaus Beachtung gefunden, war 2-mal in den Top 10. Auch in Deutschland war es in den Charts. Und dann gab es 86 Ever Fallen in Love. Das war auch in dem Fall wieder ein Soundtrack eines Films, nämlich Gefährliche Freundin mit Melanie Griffith und Ray Liotta. Da gab es ein bisschen schlechte Stimmung vom Original, von den Fans der Originalinterpreten.
Eher so, genau. Also von den Buzzcocks, von denen der Song stammt, da habe ich jetzt gar nicht gefunden, dass die sich da beklagt hätten drüber. Sie kriegen ja auch ein bisschen Geld dafür. Ja. Aber die Fans haben gesagt, oh nein, 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 das, ihr vergreift euch da an einem für uns kultischen Song. Das dürft ihr nicht so ungefähr. Aber,
also sagen wir so, ich finde, von den Fine Young Cannibals gecovert zu werden, ist jetzt nicht ganz so Blasphemie wie vielleicht von anderen Künstlern, um es jetzt mal so stehen zu lassen.
Ja.
Ja, der gute Sänger, der Mr. Roland Gift, hat dann auch als Schauspieler versucht, hat einen Film gemacht, der Scandal hieß. Die zwei anderen Jungs, Cox und Steele, haben noch ein anderes Bandprojekt gegründet. Nicht Two and a Half Men,
sondern... Aber auch ganz cool, gell? Two Men, a Drum Machine and a Trumpet
hieß ist das Ganze. Ist so fast ähnlich.
Genau. Also es war einfach schon so die Zeit, also 92 haben sie sich dann erst ganz offiziell getrennt. Erstmal hat jeder so ein bisschen so seine Wege verfolgt.
Aber was anderes schon gemacht, ne?
Ja, ja. Dann hat die Plattenfirma schon noch mal versucht, ja komm, lass uns noch mal ein Greatest-Hits-Album rausbringen. Das war Ende 1996. Aber so eine richtige Zusammenkunft der gesamten Band gab es da erstmal nicht, ja. Roland Gift machte dann erstmal solo weiter, 2001 mit seinem Debütalbum, nach ihm selber benannt, hat dann auch als Schauspieler weiter recht viel gemacht, in Fernsehserien und am Theater war er aktiv noch, aber insgesamt wurde es eigentlich immer ruhiger um ihn, muss man schon sagen.
Aber dann kam Weihnachten 25.
Ja, genau, da wollte er nochmal ran, ja. Da hat er noch mal eine schöne Single rausgebracht, Everybody Knows It's Christmas. Böse Zungen behaupten ja, er war alt und brauchte das Geld.
Du behauptest das.
Ach, ich behaupte das.
Ich behaupte das nicht.
Nein, 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 nein. Aber dafür, dass ich habe wirklich eine größere Lücke, sagen wir mal, in Veröffentlichungen gefunden in seiner Diskografie und fand das ein bisschen erstaunlich, dass er dann zu Weihnachten, da bringen ja viele gerne nochmal was raus.
Ich breche jetzt mal eine Lanze für ihn. Wenn man guckt, wer alles Weihnachtssongs veröffentlicht hat, finde ich, darf er das auch.
Darf er, so. Natürlich.
Zack, zack.
Ja, hast du recht.
Habe ich das Holzlineal nicht ist auf die Snare gehauen, sondern auf dich jetzt.
Ja, ja.
Klingt weniger
nein,
gut.
Nein, nein, also keine Sorge, ich bin wirklich großer Fan.
Ja, so. alles gut. Ja, genau. Und auch die anderen beiden, ja, haben noch ein bisschen was gemacht, aber irgendwie bleibt uns das, was wir jetzt hier gerade besprochen haben, in positiver Erinnerung. Und wir
würde
freuen
ich auch
uns,
sagen.
Dass es das alles gibt.
Dann sind wir doch glatt am Ende angekommen.
Haben wir die 13 jetzt in zwei Episoden dann doch teilen, dann doch irgendwie hingekriegt. Ja,
sehr gut. Wunderbar.
Also,
ich denke und hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Ja, und
ich muss gerade an Apollo 13 denken. Das war ja auch ein bisschen mit Komplikationen verbunden.
Ja.
Na, was heißt Komplikationen? Hat alles technisch funktioniert? Ne?
Ja,
zum Glück. War halt nur einfach ein bisschen lang.
Ja.
Aber so sind wir.
Ja.
Und ich hoffe, ihr hattet Spaß.
Voll gepackt mit Infos haben wir es.
Ja, nur Infos.
Nur.
Alles, nur das Beste.
Ja.
In diesem Sinne, macht's es gut, bleibt uns treu und bis bald.
Bye, bye.
Tschüss.